Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Die Aufnahme heute Donnerstag, 11. April. Wenn ihr es zu hören bekommt, ist Michael wahrscheinlich irgendwo im Bierkönig
Ja.
anzutreffen, schon früh am Morgen, weil er zu der Zeit schon auf Mallorca sein wird. Ich werde in Neckarsulm wahrscheinlich gerade irgendwo am Frühstücksbuffet hocken, nochmal das Bechtle-Event ein bisschen Revue passieren lassen, das ja eben dann bei Folgenausstrahlung ein Abend vorher war. Deswegen die Folge heute schon am Donnerstag aufgenommen. Deswegen können wir auch nicht die Zahlen der Banken und Versicherer präsentieren, die rausgekommen sind. Da gucken wir mal, ob was Spannendes dabei war. Dann würden wir das einfach nächste Woche in die Folge mit reinnehmen. Es gibt aber viele interessante Themen, über die wir heute trotzdem sprechen möchten. Vor allem im Chipsektor ist einiges los gewesen die letzten beiden Tage. Und es stellt sich die große Frage, ob ich tatsächlich mir eine deutsche Aktie ins Depot
Oha.
legen werde, weil es doch eine Aktie gibt, die ich aktuell sehr interessant finde. Ich habe es auch vor kurzem schon mal vorgestellt, aber auch darüber werden wir heute ein bisschen ausführlicher sprechen.
Plug
Genau an
Power,
der
ich habe auch
Stelle.
gar keine deutsche Esin. Also Plug Power ist aus den USA, gell? Also nicht deutsche
Ja, ich habe
Firmex,
aber
das
eine
ist.
andere Wasserstoffperle gefunden, aber das hast ja du als Wasserstoffexperte, weißt das ja eigentlich, genau, ja. Aber
Ja, früher
besprechen wir
gesagt.
dann am Ende der Folge. Die Highlights müssen ja immer am Ende kommen, ja. Also diese ganzen
Super.
Schmutzaktien, die wir so auf der Watchliste dann drauf haben, genau. Also dann könnt ihr schon mal eure Shorts platzieren, wenn ich dann da mal einsteigen will. Aber denk doch an der Stelle dran, also Daumen nach oben da lassen und gerne Kanal abonnieren oder folgt uns auf den Podcast-Plattformen. Auf Spotify sind wir mittlerweile schon, ich glaube, auf Platz 25 in den Charts angekommen. Also da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Luft nach oben, aber der Trend sieht auf jeden Fall gut aus, genau, ja. Was war denn die Woche noch los? Ich glaube, gestern ist noch irgendwie EZB-Protokoll oder irgendwas gewesen oder FED-Protokoll, ich weiß es gar nicht mehr, ich habe das alles nicht so.
Chat-Protokoll.
FED-Protokoll, ja, also dann erzähl mal, was gab es da zu berichten? Wie viele 20 Zinssenkungen kommen jetzt dieses Jahr?
Ja, es war also, das FED-Protokoll kam ja abends um 14:30 Uhr kam dann der CPI, also der Consumer Price Index, die Verbraucherpreise, um es auf Deutsch zu sagen. Da hat der Markt ja sehr, sehr stark drauf geschaut. Das gab ja die Tage vorher schon so die Befürchtungen und so ein paar Absicherungsgeschäfte und teilweise auch schon so kleine Rücksetzer aus Angst vor diesen Verbraucherpreisen. Denn wenn die heißer ausfallen, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Juni. Und da war eben so eine gewisse Angst, ich will nicht sagen eine große Angst, aber eine allgemeine Zurückhaltung hat man ja schon die letzten Tage gesehen. Und die Verbraucherpreise, die kamen dann und wahrscheinlich hat es jeder gestern auch gesehen, es gab dann einen ordentlichen Schub nach unten, denn sie sind, der eine oder andere hat es erwartet, etwas heißer als erwartet ausgefallen, ja. Sowohl was die Kernrate angeht, als auch die Gesamtrate. Die war nämlich erstmal 3,5% gegenüber dem Vorjahr und die Prognose lag bei 3,4. Gegenüber dem Vormonat waren es 0,4, Prognose 0,3 und Kernrate 3,8, Prognose waren 3,7. Ja, ich glaube vor allen Dingen so dieser Housing-Bereich ist weiter sehr inflationär. Und das hat dann am Ende dafür gesorgt, dass wir so einen kleinen Abverkauf gesehen haben. Es gab erstmal eine sehr starke Reaktion, aber der Markt hat sich dann doch wieder einigermaßen gefangen. Ja, also der ganz große Crash, da haben ja auch wieder einige geschrieben, oh, jetzt knallt's richtig, den sehen wir nicht. Und ich glaube auch weiterhin, dass wir den, wenn alles so weiterläuft, nicht sehen werden, weil gleichzeitig ja die Wirtschaft weiter ganz gut läuft. Und am Ende, klar, die ganze Zinspolitik ist die eine Baustelle, aber am Ende zählt natürlich auch immer die Umsatz- und Gewinnentwicklung der Unternehmen. Und wenn die Wirtschaft weiter solide läuft, könnte es dort eben auch, denke mal, ein solides Quartal geben. Aber das ist natürlich jetzt auch die Gefahr. Wir starten ja jetzt dann morgen mit den Banken. Der Daniel hat es gesagt, in die Berichtssaison. Nächste Woche kommt dann schon, ich glaube, Netflix unter anderem. Und dann kommen die ganz großen Big
Ja.
Techs. Wir haben jetzt vor ein paar Tagen schon gesehen, also wie gesagt hier, eine richtige Perle, Tilray, die machen ja Cannabis und alkoholische Getränke. Die haben die Prognose gesenkt. Das ist jetzt halt wirklich ein kleines Unternehmen, aber ist recht beliebt. Die Aktie wurde auch mal direkt versenkt, ja, weil die Prognosen nicht getroffen wurden. -20%. Und nachdem der Markt ja so gut gelaufen ist, ist natürlich die Fallhöhe auch sehr hoch bei Aktien, die zum Beispiel von diesem KI-Boom profitiert haben, wo viel Fantasie reingekommen ist und wir die jetzt halt nicht liefern, da muss man dann halt wirklich auch aufpassen, dass da nicht auch nochmal zweistellige Rücksetzer gibt. Deswegen, da könnte auch ein bisschen, könnte man den Hintern versohlt bekommen, so würde ich es mal sagen. Ja, aber insgesamt muss man sagen, der Markt ist doch sehr stabil, was ja, denke ich, vor allen Dingen auch daran liegt, kannst du ja auch mal sagen, dass zum Beispiel eine Alphabet war gestern auch nur knapp im Minus, die steht ja am Allzeithoch. Nvidia war sogar im Plus, die großen Tech-Werte insgesamt sind im Plus, weil sie halt doch eben alle eine riesige Cash-Position haben. Ja, und jetzt wird das Geld auf dem Konto halt weiter hoch verzinst, ja, und da gibt's dann ein schönes Ergebnis nach Zinsen, ja. Also das ist, glaube ich, dann für die Aktien nicht so das große Problem. Was man gestern halt wieder sehr schnell gesehen hat, ist, dass die zinssensiblen Aktien ordentlich verprügelt wurden. Also nicht profitable Werte, so zweite, dritte Reihe, der Russell, den hat es ordentlich erwischt, also die Nebenwerte. Aber dann noch so Payment-Aktien, Affirm war zum Beispiel deutlich im Minus, Solarsektor war wieder im Minus, ne? Immobilien waren deutlich schwächer. Das ist natürlich das, was dann darunter leidet.
Ja, also wie du sagst, ich glaube auch in der Berichtssaison, da können es einige blutige Nasen dann geben, ja. Natürlich bei den Nebenwerten muss man schauen, die sind ja eigentlich immer sehr volatil, aber ja, gerade bei den Tech-Werten, wenn da der ein oder andere nur ein bisschen Schwäche zeigt, ja, weil es gibt halt doch einige mit dabei, die schon echt extrem heiß gelaufen sind, und wenn da ja nur so leichte Anzeichen sind, dass es vielleicht irgendwie nicht so gut wird, aber es könnte auch einige sehr positive Überraschungen geben, vor allem auch im Chip-Sektor. Wir sprechen ja heute über gleich mehrere News, die es hier gegeben hat. Es ist eine sehr interessante Phase eigentlich aktuell. Ja, also nächste Woche ist schon wirklich sehr interessant dann. Also eben, wie gesagt, diese Woche geht's los mit JP Morgan, Wells Fargo, BlackRock, Citigroup. Also das sind so immer die Unternehmen, die die Berichtssaison so ja wirklich starten oder ins Rollen bringen, immer am Freitag. Und nächste Woche schon sehr viel mit dabei, United Health Group, da wird sehr interessant sein, ob man da jetzt vielleicht irgendwann mal doch ein bisschen Schwäche sieht, weil meiner Meinung nach so im aktuellen Kurs ist schon einiges an Enttäuschung eingepreist, weil sie sind ja jetzt ja doch ziemlich stark abgestraft worden. Aber es ist Johnson & Johnson mit dabei, LVMH wird sehr interessant sein, ASML, Abbott ist mit dabei, TSMC, aber da weiß man schon, wie die Zahlen werden. Die werden richtig stark werden. Also die haben ihre Zahlen schon vorab geliefert. Das ist, ich glaube, das größte Wachstum in einem Quartal seit 2022. Also es läuft sehr ordentlich. Deswegen haben einige auch schon so die leise Hoffnung, dass bei Nvidia und ASML die Zahlen auch besser werden als erwartet. Wobei man sagen muss, Nvidia ist aktuell da schwierig einzuordnen, denn ich weiß noch, im letzten Jahr, als TSMC ja wirklich sehr enttäuschende Zahlen als hatte, aber Nvidia halt irgendwie, also man hatte halt Gefühl, dass Taiwan Semiconductor nur noch für Nvidia produziert. Ja. So, anders ist es ja fast nicht möglich gewesen, so von der Erklärung her. Netflix ist mit dabei, also es gibt eben schon einige Aktien, die dann einem so einen guten Anhaltspunkt geben, wie es so den so einigen Branchen geht. Mit LVMH weiß man so ein bisschen im Luxusbereich, TSMC, ASML, wie es dem Halbleitermarkt geht, Netflix, die ganzen Streamingdienste, also schon einige richtungsweisende Unternehmen mit dabei, Nel Asas mit dabei, dann wissen wir auch, was unsere Perle Plug Power dann macht und so, das ist natürlich das Highlight dann nächster Woche, also Mittwoch früh dann, wen interessieren da die ASML-Zahlen, wenn Nel Asas seine Zahlen veröffentlicht, ja, also eine sehr spannende Woche.
Habe ich gesehen, auch ordentlich gestiegen, gestern gab es eine Abstufung für die Aktie, ist wieder eingebrochen, aber ja, sie zucken auf jeden Fall immer wieder so ein bisschen. Aber jetzt, da war jetzt auch gestern zu sehen, diese ganzen, in Anführungszeichen, Perlen haben gestern direkt wieder ordentlich gelitten, nachdem die Verbraucherpreise etwas heißer waren und die Zinssenkungsfantasie, die ist übrigens jetzt für den Juni, ich glaube, auf 18% oder so gefallen. Also es werden jetzt nur noch 2 Zinssenkungen eingepreist. Und vielleicht noch ganz kurz, beim FED-Sitzungsprotokoll vom März wurde auch noch gesagt, dass da die Notenbanker halt die Besorgnis haben, dass die Fortschritte bei der Inflation jetzt aktuell so ein bisschen ins Stocken geraten sind und dass die restriktive Geldpolitik doch länger als erwartet beibehalten werden muss. Gut, und das ist jetzt, wie gesagt, mit den Verbraucherpreisen im Endeffekt bestätigt worden. Deswegen ist jetzt auch diese dritte Zinssenkung, die jetzt im Juni kommt, ist im Endeffekt ausgepreist worden. Also jetzt 2 Zinssenkungen, mal sehen, ob die noch kommen. Was waren das am Anfang des Jahres? Ich glaube, noch 5 oder 6 waren eingepreist, aber Davon sind wir weit weg. Ja, abgesehen davon, Zinssenkungen sind eigentlich gar nicht so positiv, wenn die Wirtschaft halt richtig einbrechen sollte. Und dann macht man ja oft dann Zinssenkungen. Dann gibt's erstmal einen riesigen Dip nach unten. Dann kommt die Erholung. Und aktuell ist ja der Markt sogar stabil, obwohl die Zinsen so hoch sind. Aber eben nur, solange die Wirtschaft auch gut läuft. Ich glaube, Jamie Dimon hat ja auch gesagt, haben wir letztes Mal ja besprochen, dass der Markt hier vielleicht ein wenig zu optimistisch ist. Genau. TSMC, ganz kurz nochmal, ich habe es gerade gesehen, die haben im März 34,3% Wachstum gegenüber dem Vorjahr und gegenüber dem Vormonat 7,5%. Das ist schon echt krass. Und so rein vom Gefühl her würde ich sagen, dass Nvidia doch nochmal Bombenzahlen liefern wird, weil die Auftragsbücher waren ja weiter voll aktuell. Sind sie der Einzige, der hier groß was liefern kann in Sachen KI-Chips, alle anderen kündigen ja nur an, aber irgendwie haben sie nicht so richtig in petto. Deswegen, und die Aktie hält sich ja auch weiter sehr, sehr stark. Ja. Also wahrscheinlich wird Nvidia nochmal einen raushauen. So rein vom Gefühl, wie die Aktie dann reagiert, ist eine andere Sache, aber ich kann mir vorstellen, dass sie doch vielleicht nochmal einen weiteren Schub bekommt, ja, weil frag mich, wer soll denn sonst hier groß die Aufträge bei TSMC platziert haben im März?
Ich weiß. Intel
wollen wir gleich darüber sprechen. Ich glaube, die sind es ja unter anderem nicht, oder?
Ja, doch, Intel hat ja auch eine große Bestellung bei Taiwan Semiconductor ausgegeben, weil sie ihre Technologie nicht selber produzieren. Ja.
Aber die sollen ja erst, stimmt, aber die sollen aber erst im Laufe des Jahres oder im dritten Quartal ausgeliefert werden. Eigentlich dürften die ja noch nicht in den jetzigen Zahlen drin sein.
Ja, also denk dran, das ist alles immer natürlich ein bisschen mit einem Schmunzeln zu sehen, aber Intel hat seinen neuen Chip angekündigt. Man hat es auch so unter der Headline gemacht, also die Dominanz von Nvidia möchte man damit brechen mit ihrem, ja, Gaudi 3, würde ich es jetzt mal auf Deutsch sagen, heißt da. Die Bayern lachen da mit Sicherheit schon, ja, also die wissen, das könnte Gaudi werde, ja, weil man kündigt jetzt aktuell an, dass der Chip also weniger Stromverbrauch hat als Nvidias aktuelle H100-Serie. Man ist wohl auch in ganz bestimmten Bereichen, so was Sprachlernen und so angeht, 50% schneller. Aber da muss man jetzt ja natürlich das große Aber dazu sagen, Nvidia hat ja bereits seine neue Generation angekündigt, die um das 4- bis 5-fache besser und effektiver sein soll als das H100. Also ist dann halt die Frage wieder, ob Intel da nicht schon wieder komplett ins Hintertreffen geraten ist. Das ist halt das Problem, wenn du da mal so diesen technologischen Rückstand halt hast, ja, dann rennst du da im Prinzip erstmal eine ganze Weile hinterher. Und so jetzt von den nackten Zahlen, die man da jetzt halt sieht, könnte man halt so die leise Vermutung haben, dass es auch in diesem Fall wieder so sein wird. Also wenn Nvidia so liefert, wie sie eben gesagt haben, mit ihrer neuen Generation, dann könnte das wieder ziemlich enttäuschend werden für Intel. Man möchte mit seinen neuen Chips hier unter anderem Unternehmen wie Dell, Hewlett Packard oder Lenovo beliefern, hat Intel dann eben gesagt. Aber
und Supermicro ist auch dabei.
Super, ja, also gibt natürlich einige, aber eben das sie basieren auf 5-Nanometer Technologie, die aber eben nicht von ihnen gefertigt wird, sondern von Taiwan Semiconductor, ja. Also das zeigt auch nochmal, wie weit der Weg für Intel in diesem Sektor eigentlich noch ist, ja. Und wenn du eben jetzt noch so einen großen Rückstand dann halt hast, dann ist natürlich auch die Frage, wie nah kommst du überhaupt an Taiwan Semiconductor oder auch an eine Samsung dran, was die Serienfertigung angeht. Aber natürlich, wir wollen im Technologiebereich ist immer alles möglich, also gar keine Frage. Und auch eine Intel, so schlecht wie es jetzt die letzten Jahre lief, es ist halt trotzdem Intel, also man darf sie jetzt nicht unterschätzen oder komplett tot sprechen, aber ich sehe die Chancen als sehr viel geringer als viele anderen zum aktuellen Zeitpunkt an, einfach weil der Vorsprung von den anderen Unternehmen schon so groß ist, die natürlich auch nicht schlafen. Also allein Taiwan Semiconductor hat ja Investitionen im dreistelligen Milliardenbereich angekündigt, also auch diese Unternehmen schlafen natürlich nicht, ja, weil man kann sie auch so sagen, also Taiwan Semiconductor ist einer der größten Schutzschilde von dem Land Taiwan, das sie eigentlich besitzen, ja, deswegen, es wird interessant zu sehen sein, ja.
Ich finde es halt insgesamt so, ne, Intel will ja sich von dem normalen Chiphersteller so ins Foundry-Geschäft quasi dort ein zweites Standbein aufbauen und man hat ja jetzt zuletzt schon, die Aktie ist ja auch extrem schlecht gelaufen, man hat schon extrem enttäuscht, weil da die Profitabilität sehr weit weg ist, irgendwie mit 20, 30 und so weiter, dann Break-Even, ja. Das ist ja schon mal alles sehr enttäuschend. Du hast gesagt, fünf plus Jahre, ey, da kann so viel passieren. Also das ist irgendwie alles viel zu weit weg. Und dass man es halt nicht schafft, seine Chips bei sich selbst zu fertigen, man ist ja schon jetzt aktiv in der Foundry, sondern wahrscheinlich jetzt längere Zeit noch bei TSMC fertigen, das ist ja auch irgendwie ein bisschen traurig, muss man sagen.
Ja, und gut, sie müssen halt, wenn sie es nicht können, ja, das ja, ja. ist
aber ganz klar. Aber es zeigt halt irgendwie, dass sie da hinten dran sind und na, und dann machen sie vielleicht jetzt dann ein Foundry-Geschäft und so, aber man muss ja dafür nicht vergessen, dass die anderen sich auch immer weiterentwickeln und wahrscheinlich schneller weiterentwickeln. Das heißt, wenn sie das jetzt haben und jetzt diesen Gaudi-Prozessor haben, du hast gesagt, Nvidia hat ja schon diese Blackwell-Serie vorgestellt, die ja nochmal einen ganzen Schub an mehr kann einfach, ja, und dieses ganze Ökosystem dahinter, da ist Nvidia meiner Meinung nach immer sehr, sehr weit vorne, ja, und klar, und sie haben hier jetzt gesagt, zum Beispiel bei diesem Llama 2 sind sie 50% schneller bei der Berechnung als der Nvidia H100. Bei diesem Llama 2 sind es wohl sogar noch ein bisschen mehr, aber bei anderen Bereichen sagen sie sogar selber, sie sind 10-20% hinter Nvidia. Also ob dieser Chip jetzt, der ja auch erst jetzt im zweiten Halbjahr kommt, ja, mit Luftkühlung und ich glaube mit anderer Kühlung noch später, dass jetzt die Rettung für Intel wird und dass da jetzt dann Meta und Co. sagen, hey, wir kaufen jetzt hier massiv Intel. Also ich bin für Intel weiter echt skeptisch, muss ich sagen. Also ich habe die Aktie nicht, bin zwar jetzt auch nicht short oder irgendwie sowas, aber für mich sind die technologisch einfach weiter hinten dran. Deswegen finde ich die Aktie jetzt auch irgendwie nicht spannend.
Ja, also man kann sagen, wenn sie tatsächlich mal so groß werden in der Serienfertigung, dann wird die Aktie mit Sicherheit sich vervielfachen. Also dann ja. ist von verfünf bis verzehnfacher in, also natürlich nicht in einem Jahr, aber wenn sich das so ergeben sollte, dass sie da tatsächlich so stark werden, dann ist es für mich, dann sind dreistellige Kurse definitiv hier der Place to be für die Aktie, aber die Risiken, dass es halt nicht so kommen wird, die sind auch sehr groß, aber da ist man halt wieder bei dem Punkt, vom Risiko kommt dann eben auch in der Regel auch so ein bisschen dann die zumindest massive Überrendite, ja, also natürlich bieten sie Chancen, AMD war ja vor einiger Zeit, also das ist schon einige Jahre her, aber ja auch mal so ziemlich totgesagt, ja, also und dann hat sich die Aktie ja wirklich sehr, sehr stark erholt und so, also mit neuen Technologien. Aber wir werden das natürlich auf jeden Fall weiter mitverfolgen. Ein anderer Konzern, der eigene Chips angekündigt hat, ist Google. Und zwar vor allem eben für ihre Cloud-Lösungen. Da haben sie Axion angekündigt. Das ist ein Chip, der auf der ARM-Technologie basiert und man ist sich relativ sicher, dass Broadcom da seine Finger mit im Spiel hat, beziehungsweise da sogar für die Produktion mitverantwortlich ist. Ja, also Google und Broadcom arbeiten schon länger mit zusammen. Sie haben jetzt ein ganz neues Statement, warum auch immer, haben sie jetzt erstmal nicht dazu abgegeben, ob jetzt auch die allerneueste Technologie hier, also inwieweit da Broadcom mit verwickelt ist, aber Broadcom selber hat sich beispielsweise bei einem anderen Thema auch dazu geäußert, also dass man auch hier mit Axion hier sehr gespannt ist und so. Das würden sie mit Sicherheit nicht machen, wenn sie da nichts mit zu tun hätten. Deswegen, ja, also kann man hier auch schon mal so ein bisschen, oder weiß man halt vielleicht auch, warum Broadcom zuletzt auch wieder so stark einfach gelaufen ist, also in den letzten Monaten einfach. Also es lag wahrscheinlich nicht nur eben an der VMware-Übernahme, die jetzt eben auch wieder so ihren Softwarebereich stärkt, sondern weil sie eben auch wirklich viele interessante Kooperationen dann eben haben. Und der Google-Chip, ja, also eigentlich eine ganz interessante Sache. Also Google hat auch angekündigt, dass sie sehr viel Geld in die Hand nehmen möchten für die Investitionen, ebenso gerade in diese Art von Infrastruktur dann. Und man merkt eben so, ja, viele Unternehmen haben da jetzt so ein bisschen Blut geleckt, eben gerade aufgrund der Dominanz von Nvidia zuletzt, dass sie jetzt dann doch viele eben die Chips selber machen möchten. Man sieht ja auch in Form von Apple, was da wirklich Interessantes bei rauskommen kann, eben mit ihren eigenen Chips, die sie jetzt für ihre MacBooks und so entwerfen. Also das ist ja damals echt, also für mich war es gefühlt ein Quantensprung, als sie dann eben von den Intel-Chips weggegangen sind. Also zumindest was so das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht von so einem MacBook oder so. Also war für mich mich wirklich beeindruckend, also auch jetzt mit der neuen Chip-Technologie. Ich habe jetzt so einen M3-Chip in meinem MacBook drin, also ich bin eigentlich sehr zufrieden damit, ja, aber ist natürlich immer alles von außen so ein bisschen schwierig einzuordnen, ja. Aber es zeichnet sich halt so ein bisschen ab, dass ohne ARM halt wirklich gar nichts geht in dem Sektor, ja. Also fast alles, was kommt, ARM-Technologie, ja, aber die Aktie ist halt unverschämt hoch bewertet, ja.
Aber auch das ist doch wieder jetzt ein schönes Beispiel. Google, bzw. Alphabet, macht seine eigenen Chips. Die wollen sie jetzt, glaube ich, dann auch bald schon den Kunden in der Google Cloud anbieten. Die sind, genau, wie du gesagt hast, komplett auf KI und so weiter alles optimiert. Microsoft macht das ja schon länger, Meta macht, glaube ich, eigene Chips, Apple macht eigene Chips, da fragt man sich halt auch wieder, ja, wo ist überhaupt jetzt noch Intel am Start, ne? Wo sind sie jetzt noch, diese normalen Desktop-Computer? Ja, aber das ist irgendwie jetzt kein Business mehr, wo man wachsen kann, sondern das ist ja eher sehr, sehr zäh, und das ist halt, da frage ich mich halt echt, wie kann das geändert werden, weil alle eigene Chips bauen auf ARM-Technologien, das funktioniert irgendwie besser als die Intel-Technologie, und dementsprechend, ja, ich weiß nicht, ich bin da sehr skeptisch. Ein wichtiger Punkt war noch, ich glaube, das hatte der ARM-CEO noch gesagt, dass unbedingt auch irgendwann was getan werden muss, das hatten mehrere Firmen jetzt auch schon gesagt, wenn alle diese ganzen Vorhaben umgesetzt werden sollen mit Rechenzentren, mit KI und so weiter, ja, dieser 100 Milliarden Dollar Supercomputer von Microsoft, und da kommen ja noch, Meta will ja auch extrem viel investieren, Amazon, Google Cloud, alles, werden so viele Rechenzentren entstehen, die werden einfach so unfassbar viel Energie fressen, dass wohl in wenigen Jahren in den USA auch ein Problem herrscht, weil die Energie einfach nicht mehr zur Verfügung gestellt werden kann. Also hier muss es auch Änderungen geben, entweder die Chips müssen massiv effizienter werden, und oder wahrscheinlich die Kombination aus beidem, brauchst viel mehr nochmal erneuerbare Energien oder ja, zumindest CO2-freie Energie. Ich glaube, in den USA sind die auch Atomkraftwerke ganz weit vorne. Also dieses ganze Thema sollte man auch auf jeden Fall mal beobachten, wie dann zum Beispiel eine Microsoft es schafft. Ich glaube, die hatten sogar mal überlegt, wie gesagt, ein Atomkraftwerk zu betreiben, habe ich mal gelesen. Ja, oder da irgendwie sich direkt den Strom zu ziehen, wie das halt alles genau mit Energie versorgt werden soll, ja. Wird dann da Ørsted mit Offshore-Windparks das betreiben, werden da riesige Solarparks hingestellt, Atomkraftwerke, wahrscheinlich eine Mischung aus allem, ja, aber ich glaube halt am ehesten keine Gas- oder Kohlekraftwerke oder so, ne, weil das können die sich nicht leisten, die großen Tech-Konzerne. Ich glaube, dann würden die Leute auf die Barrikaden gehen einfach, ne, weil das halt eine riesige Verschmutzung wäre.
Oder sie machen es wie in den heißen Bundesstaaten in den USA, sie rationieren dann den Strom einfach, wie sie es dort mit dem Wasser machen. Es gibt ja, ja, einige Staaten, die eben auch so ein bisschen viel Wüste haben, wo ja Wassermangel herrscht. Da durftest du ja teilweise nicht mal mehr deinen Garten bewässern in den USA. Dann vielleicht wird auch irgendwann mal der Strom rationiert, dass sie sagen, ab 22
Uhr. Ja, das ja auch schon mehrmals, als da so heiß war, wurde ja auch gesagt, bitte Klimaanlagen nicht zu hoch drehen. Ja, das ist irgendwie, jetzt muss man vorstellen, da kommt noch, hier ist ja schon die Gigafactory von Tesla, da bauen sie ja auch ganz viel, da kommen noch ein paar Rechenzentren hin. Ja, das kann echt, könnte eng werden, ja, und da gibt es auf jeden Fall einen Engpass. Das kann man auf jeden Fall mal beobachten, ob diese ganzen Themen irgendwann auch mal an der Börse nochmal gespielt werden. Ja, aber gestern auf jeden Fall wieder durch die höheren Verbraucherpreise, diese kleine Erholung bei einigen Solarwerken zum Beispiel, wurde gestern auch wieder ordentlich eingestampft, und zum Beispiel auch Ørsted. Die waren gestern, ich habe das mal beobachtet, die waren gestern echt so kurz vor so einem Ausbruch über so einer Marke bei 55 Euro, die schon, wo sie oft abgeprallt sind. Und dann kam das, die Verbraucherpreise, bumm, 8% runter wieder. Ja, da siehst du halt, dass diese Aktien extrem einfach am Zinsniveau hängen, ja, oder an den Zinserwartungen.
Ja, aber das mit Tesla ist ja eigentlich kein Problem. Wir haben jetzt gelernt, dass der ansässige Spargelhof in Grünheide dort in Berlin mehr Wasser verbraucht als die Gigafactory. Ja, das haben wir ja jetzt festgestellt. Das war ja auch wieder so ein lustiges Thema auf jeden Fall. Ja,
ja, man meint, also die insgesamt Landwirtschaft, ja, das ist einfach brutal. Ich bin ja früher ein großer Fan von hier NDR Hofgeschichten gewesen. Wenn man abends geguckt, das ist ganz geil, wo die dir mal zeigen, wie die Bauern das alles machen mit ihren Kühen und so, oder auch ihre Felder bewässern. Das ist einfach, ich denke mir auch so, ja, da werden dann die Brunnen gebohrt, ne, diese ganzen Dinger verlegt, die Leitungen mit Wasser. Kannst du dir gar nicht vorstellen, was da an Wasser verballert wird, ja. Auch in Brandenburg und so, wo ja angeblich viel zu wenig Wasser ist. Das sind Dimensionen, das ist, die saugen da alles leer, na klar, aber irgendwo muss es halt herkommen. Wir wollen ja alle was essen, aber das ist schon echt krass, muss man sagen.
Ja, aber es ist ein Bereich, in dem ich mich nicht auskenne. Aber die Headline war auf jeden Fall wieder sehr lustig dann zu lesen. Ja, also hat er einer geschrieben, ja eben, dann sollen sie vom Spargelhof protestieren und nicht vor der Tesla Gigafactory.
Ja, ich glaube, das Thema mit dem Wasser ist ja dieses Jahr erstmal wieder, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber hier steht immer noch alles unter Wasser. Die ganzen Wiesen und sie haben sich Seen gebildet, das sickert alles gar nicht mehr ein, weil es ja wochenlang nur geregnet hat. Also es ist alles so grün. Dieses Jahr haben sie aber auch gesagt. Ne? Der Gardasee angeblich sollte ja jetzt irgendwie nie wieder voll werden. Dieses Jahr muss Wasser abgelassen werden. Also es ist
wann waren wir da? Nee, wir waren vorletztes Jahr dort. Ja, da war es tatsächlich, dass er mal irgendwie fast leer war oder so.
Ja, da war doch irgendwie der Wasserstand bei null an dieser einen Messstelle. Da hast du doch dann wieder irgendwie diese Kirche da gesehen oder du konntest auf so eine Insel laufen und so. Ja, dann das, was da erzählt wurde.
Einmal eine
nie
Wanderung.
Nie wieder Regen, nie wieder Wasser. Und jetzt ist es halt ein Jahr später das Gegenteil.
Ja. Einmal eine Wanderung durch den Gardasee. Ich meine, kann man dann auch mal sagen, man muss ja nicht erzählen, dass er leer war. Ja, und ich kann mittlerweile über Wasser gehen. Aber
ja, genau.
Okay, anderes Thema, ja. Dann, es steht eine Bilanzmanipulation im Raum bei Pinduoduo. Du hattest ja schon öfters auch schon gesagt, dass du das Wachstum irgendwie ein bisschen suspekt findest. Und wir hatten ja auch schon mal, glaube ich, darüber berichtet, dass Dan McCrum, derjenige, der auch so mit einer der Hauptaufdecker von dem Wirecard-Skandal war. Und nun ist aber eine in Deutschland sehr bekannte Persönlichkeit ebenfalls da mal so in diese Bresche mit reingesprungen. Und zwar hat Pip Glöckner beim letzten OMR-Podcast mal eine sehr interessante Berechnung gemacht. Bisher war es ja eigentlich so bei Pinduoduo, das ist eine Plattform für Gruppenverkäufe gewesen, oder sind sie ja eigentlich immer noch in ihrem Heimatland, aber durch Temu hat sich das jetzt ein bisschen anders aufgestellt, dass sie nur ein Plattformanbieter waren. Also sprich, die Ware, die verkauft wurde, die kommt nicht von Pinduoduo, wie es jetzt bei Amazon der Fall ist, sondern von anderen Händlern. Und da hat man dann halt eine Take-Rate dann halt gehabt, also so die lag in der Regel zwischen 3% und 5% bei Pinduoduo auf ihrer Plattform. Und die hat man dann quasi von den Gesamtumsätzen dann genommen und das ist dann sozusagen ihr richtiger Umsatz gewesen. Denn du kannst ja nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel über Michael was verkaufe, er verkauft, also kann ich nicht sagen, ja, das ist mein Produkt gewesen. Ja, denn da gibt es natürlich bestimmte Regulierungen. Also das heißt, wenn ich das Produkt selber verkaufe als Unternehmen, dann muss ich nämlich auch beispielsweise in der Bilanz ein Inventar führen und das tut Pinduoduo nicht. Warum ist das Ganze jetzt so brisant? Das Unternehmen ist ja extrem stark gewachsen in den letzten 2-3 Jahren, vor allem eben auch durch Temu und durch die Expansion. Wenn man jetzt aber mal die Berechnung macht, und die hat eben der Pip mal gemacht, also man hatte im Jahr 2021 einen Innenumsatz, wurde das dann genannt, von 10 bis 12 Milliarden US-Dollar hatte man da so ungefähr, ja. Also man hat dann eben ungefähr das 20- bis 30-fache dann eben an Warenwert verkauft, je nachdem wie viel Take-Rate man dann eben hatte. Und das sind dann so ungefähr 300 Milliarden US-Dollar gewesen. Das wusste man sehr genau, weil sie das separat angegeben haben. Also wie viel sie abverkauft haben und wie viel dann davon ihr Umsatz dann insgesamt dann war. Das machen sie seit eigentlich Temu jetzt da ist nicht mehr. Und jetzt ist ja angeblich ihr Innenumsatz auf 35 Milliarden US-Dollar angewachsen. Das ist natürlich jetzt aber schwierig nachzuvollziehen, weil sie ja eben nicht mehr ihr komplettes Volumen angeben, das sie hier verkaufen. Und das müsste nämlich aktuell bei 700 Milliarden US-Dollar liegen. Und damit wäre Temu größer als Amazon. Das ist schon mal eine sehr sportliche Einordnung auf jeden Fall. Und wie gesagt, wenn sie jetzt da eben wenn das nicht der Fall ist, wenn also sozusagen sie alle Umsätze als ihre eigenen ausgeben, also wenn sie diese Waren verkaufen würden, dann müssten sie eben ein Inventar führen. Also es wurde ganz schön gesagt, also es ist hier überall halt einfach eine große Intransparenz zu sehen. Also man weiß eben jetzt nicht genau, wie wird es jetzt gehandhabt? Also sieht Pinduoduo oder halt Temu diese ganzen Umsätze, die sie machen, wirklich komplett? Also wenn ich zum Beispiel diesen China-Müll irgendwas für 5 Euro bei denen kaufe, was weiß ich, nehme mal irgendwann so eine Plastikbox dann an. Normalerweise würden eben nur 3 bis 5% von diesen 5 Euro als Umsatz von Temu beziehungsweise zum Pinduoduo zählen, aber die Vermutung liegt jetzt halt nahe, dass sie mittlerweile diese 5 Euro als Umsatz dann nehmen, denn ja, anders ist dieses gigantische Wachstum zuletzt schwierig zumindest zu erklären, ja. Also es ist an allen Ecken und Enden sind da gerade Fragezeichen und Temu. Es ist jetzt mittlerweile, es gab ja schon einen Shortbericht im letzten Jahr von Viceroy war das. Dann gab es ja eben jetzt schon von Dan McCrum so erste Berechnung. Das ist aber leider hinter einer Paywall, was er da genau an Berechnung angestellt hat. Und so diese ganzen Berechnungen, die dann eben auch der Pip, also hört euch da auch gerne mal den OMR-Podcast dazu an. Man kann jetzt zum Beispiel auch einsehen, wie viele Pakete jeden Tag von China in die USA gehen. Also da hat er auch mal mit einer, ich glaube mit 50 Euro oder 50 Dollar pro Paket gerechnet. Ja. Also selbst dann wärst du nicht mal in der Nähe von diesen 700 Milliarden US-Dollar, die es halt eigentlich sein müssten. Deswegen, das ist einfach nur wieder für mich ein Anzeichen dafür, dass man höchste Acht geben muss vor Unternehmen in China, weil die auch gerade was so Bilanzthemen sind. Also es wirkt halt ziemlich vogelfrei alles, was die machen und das Wachstum, ja, es ist einfach, es gibt sehr, sehr viele Fragezeichen aktuell bei der Aktie und ich wäre da sehr vorsichtig auf jeden Fall.
Ja, die Kursreaktion auf die letzten Zahlen war ja dann auch doch irgendwie negativ, weil anscheinend sind da jetzt auch einige Shortseller aktiv, die Aktie deutlich gedrückt haben, also ganz so einfach wird es scheinbar jetzt auch nicht mehr, ja. Dass Temu ein großer Erfolg ist, sowohl in den USA als auch hier in Deutschland und Europa, ist, glaube ich, schon unbestritten. Ne? Man sieht ja die ganzen Pakete und die krasse Promo, die machen und so weiter. Das ist schon da. Wie gesagt, selbst mein Nachbar, der hat gestern wieder erzählt, er hat wieder bei Temu bestellt und er ist sehr zufrieden. Nur irgendwie sein Korkenzieher hat nicht funktioniert, der ist direkt verbogen gewesen. Und Klamotten sind wohl auch nicht so gut, ja. Also ich, wenn man mir auf die Idee kommen kann, hier groß Klamotten bei Temu zu bestellen, also ich weiß nicht, dann gehe ich glaube ich lieber hier in Kick und Co., ja, oder Taco oder wie das heißt und hol mir die Sachen oder wie du von Amazon, ja, da treibe ich lieber deine Klamotten tragen.
Ich war tatsächlich gestern das erste Mal seit Jahren wieder in der Freiburger Innenstadt und habe mir 3 Jeans gekauft, weil ich bestelle mir wirklich alles sonst online oder so, aber bei einer Jeans, ich glaube, jeder von uns hat schon mal Jeans anprobiert, da ist es bei jedem Ding auch die Weite und Länge komplett anders, also ich bin da auch jemand, ich habe überhaupt keinen Bock, Päckchen per Retoure zurückzuschicken. Also bei mir ist es echt so, von 50 Paketen, die ich bestelle, bleiben 49 bei mir dann auch im Haus, weil ich einfach zu faul bin, selbst wenn es mir dann irgendwie nicht passt. Entweder kriegt es dann jemand anders oder also ich habe überhaupt keinen Bock auf irgendwelche Retouren. Also deswegen also überlege ich mir
immer. Du bist Kunde wahrscheinlich bei About You, da, ne? Weil du der Einzige bist, der nur 80% Nicht-Retourenquote hat, anstatt 80% Retourenquote.
Ja, aber ich bestelle selbst ja meine Klamotten immer bei Amazon. Also ich bestelle gar eigentlich wo gar nirgends anders. Aber die Jeans gestern, du, da bin ich einmal kurz in Bräuninger rein, hab die an, also in 10 Minuten habe ich 3 neue Jeans gehabt und dann war die Sache geritzt dann, ja. Also ja,
Bund hast du doch 44 und Hosenlänge hast du nur 25 oder irgend sowas. Ist das doch, oder?
Ich glaube, du redest gerade von deiner Hosenlänge, ja, aber da wär's selbst 25 noch zu sportlich geschätzt wahrscheinlich.
Ja. Seht ihr dann live auf der Invest, wenn wir da sind? Seht ihr
da nicht? Genau. Ich stehe dann so auf der Bühne und sage, wo ist denn der Michael? Ich sehe ihn gar nicht. Ach so, da unten ist er, ja. Man kennt's, ja. Nee, aber jetzt hast du mir schon meinen Gag hier weggenommen auf der Invest-Bühne, ja. Da muss ich mir jetzt schon wieder einen anderen überlegen, ja. Nee, ich habe Länge, da habe ich 34 und Breite habe ich 33, ja. Also alles sehr dicht beieinander, ja. Aber es geht auch 34, ja. Man hat sich jetzt halt so ein bisschen den Wohlstandsbauch angegessen die letzten Monate. Man kennt's, ja. Okay, dann kommen wir noch zum letzten Thema. Ich hatte es ja angekündigt, ich liebäugel tatsächlich zum aktuellen Zeitpunkt. Ich hätte es nicht für möglich gehalten mit einer deutschen Aktie, die auch ja so ein bisschen ein gefallener Engel geworden ist.
Warte kurz, ich mache gerade hier meine Handelssoftware auf, damit ich gleich einen Short platzieren kann.
Ja, mach das mal am besten. Also der Short wäre jetzt die letzten Tage sehr gut schon mal gelaufen. Ja, natürlich. Ist die Frage, ob du das dann wirklich noch weitermachen möchtest, denn die Aktie von Aixtron hat über 40% von ihrem Hoch verloren. Was man aber dazu nochmal sagen muss, also die Aixtron-Aktie ist auf lange Sicht hingesehen brutal gelaufen. Also auf 5-Jahres-Sicht hingesehen ist die Aktie immer noch trotz einer über 40%igen Korrektur um 40% mehr gemacht als zum Beispiel der S&P 500. Also ist immer noch eine sehr gut gelaufene Aktie, ja. Was ist bei Aixtron los? Also Aixtron ist ein Unternehmen, das in ihrem Bereich, also das sind die MOCVD-Anlagen, die haben da circa 75% Marktanteil. Und jetzt sind die auf einem Bewertungsniveau angekommen. Also ich fand die Aixtron-Aktie schon immer sehr interessant. Ja, also das ist so Gasphasenabscheidung, nennt sich das. Das ist ein spezielles Verfahren. Das brauchen viele Unternehmen im Halbleitersektor. Und da gibt es jetzt gerade eben einige Probleme. Ich bin darauf, also es kann auch sein, wenn die Folge jetzt raus ist, dass ich da schon ein Video tatsächlich dazu rausgebracht habe oder es kommt noch ein, zwei Tage später raus. Sie sind jetzt auf einem Bewertungsniveau angekommen für ein Unternehmen ihrer Marktposition, die ich sehr spannend finde, denn sie sind jetzt zum Beispiel vom aktuellen KGV her sind sie jetzt bei unter 18 angekommen. Das ist eine Bewertung, wo die Aixtron-Aktie seit, ich glaube, 7 oder 8 Jahren nicht mehr war. Zusätzlich auch ein EV-to-EBIT von unter 16. Auch das ist ein Niveau, das sie zuletzt mal ganz kurz in der Corona-Krise hatten. Also im Corona-Crash waren sie mal ganz kurz auf dem Niveau dann. Und was eben auch jetzt dieses Jahr oder im letzten Jahr besser gesagt der Fall war, dass sie negativen Free Cashflow hatten. Das war aber auch eher aufgrund von einer einmaligen Geschichte, also auch aufgrund von Investitionen, die sie tätigen mussten. Denn auch in diesem Jahr rechnet man jetzt wieder mit einem deutlich positiven Free Cashflow. Also von vielen Bewertungskennzahlen, sie haben eine PEG-Ratio ungefähr von 1 aktuell. Da muss ich sagen, ein Unternehmen mit der Qualität und auch eben mit der Relevanz in ihrem Sektor finde ich eine Aixtron aktuell sehr, sehr spannend und ich stehe sowieso im Halbleitersektor so auf diese Maschinenbauer, also viel mehr als auf die Chipdesigner, weil da gibt es nicht so diese ganz schnellen Disruptionen, wie es eben beim Chipdesign ist. Da kann es sein, dass du heute den Chip schlechthin hast und in einem Jahr kann es schon wieder sein, dass du der absolute Volltrottel sozusagen bist, der wieder Jahre zurückhinkt. Ja, deswegen, ich finde Aixtron aktuell sehr spannend. Sie haben die ein oder anderen Probleme. Gestern gab es nämlich dann auch von, ich glaube, es war von der BNP, eine Abstufung. Und die war aber meiner Meinung nach, also da ist es jetzt halt die Frage, wem man glaubt. Ja, die Abstufung war jetzt von einem, der heißt Herr Jungfleisch, der gute Mann. Und der war eben der Meinung, dass Aixtron Marktanteile verlieren würde. Aber man muss dazu sagen, das Unternehmen selber, Aixtron, hat sich Ende März erst, also das sind 2, 3 Wochen erst gewesen, selber dazu geäußert, dass sie sogar eher sehen, dass sie Marktanteile aktuell gewinnen. Die BNP hat nämlich auch gemeint, dass sie 2 wichtige Kunden verlieren könnten in Form von Wolfspeed und On Semiconductor. Aixtron selber hat aber gesagt, dass sie hier in sehr positiven Gesprächen sind, dass sie von beiden Unternehmen sehr positives Feedback bekommen haben. Die Auftragseingänge zuletzt, die sind sehr gut gewesen bei Aixtron. Also sie haben volle Auftragsbücher. Sie hatten tolles Wachstum zuletzt und auch die Prognosen sind weiter auf Wachstum getrimmt gewesen. Also die Margen, die sollen sie ungefähr halten können. Also sie rechnen zum Beispiel aktuell mit einer EBIT-Marge von 24-26%. Im Jahr 2023 war sie bei 25%. Die Bruttomarge lag bei 44%. Da rechnen sie mit einer Bruttomarge zwischen 43-45%. Also die Margen sollen gleich bleiben und ihr unterstes Ende von den Umsatzschätzungen liegt auf dem aktuellen, also auf dem Vorjahresniveau. Also selbst wenn sie da wirklich ganz schlecht herauskommen werden, wäre es also kein Schrumpfen und im positivsten Fall rechnen sie sogar mit einem zweistelligen Wachstum und darüber hinaus rechnet sogar der gesamte Markt mit einem sehr starken Wachstum. Also es gibt jetzt natürlich 2 Szenarien bei Aixtron. Sie haben ein großes China-Problem, weil sie sehr viele Maschinen auch an China verkaufen. Da gibt es ja immer wieder mal so dieses Exportthema als Rolle. Also ob es da mal vielleicht Verbote sogar für Aixtron gibt, das wäre natürlich dann wirklich sehr bitter. Also da reden wir dann halt tatsächlich mal so ungefähr von einem guten Drittel an Umsätzen bei der Firma Aixtron, die eben nach China aktuell gehen, also knapp 34%. Das wäre definitiv ein harter Schlag, je nachdem wie umfangreich das Ganze wäre. Aber an sich sollte eben dieses Exportverbot nicht kommen und bisher ist da Aixtron eigentlich auch noch nicht wirklich so namentlich genannt worden. dann finde ich das aktuell schon eine wirklich sehr interessante Situation, um sich die Aktie mal anzuschauen, weil ich sie auch langfristig gesehen unheimlich spannend finde. Das ist jetzt eine Aktie, die würde ich mir niemals mit 5-6% ins Depot legen. Aber mal so wirklich, bei die Leute, die mein Depot kennen, wissen ja, ich habe nur 11 bis 12 Aktien immer drin. Also so als kleinste Position mal aktuell, obwohl ich eigentlich nicht mehr so in diesem Bereich tätig bin. Ich sehe da aktuell sehr viele Chancen, weil es auch ein Unternehmen ist, das zwar klein ist, aber eine sehr hohe Qualität dann eben hat. Und den Sektor ich halt unheimlich spannend finde, ja.
Deswegen. Ja, man muss, ich habe mir gerade nochmal den Chart angeschaut, ja. Also die Aktie hat schon immer brutalste Bewegungen gehabt, ja. Also da gab es Rücksetzer, das ist echt richtig heftig, ja. Also auch mal hier 50-60% und so passiert sehr häufig, aber du hast gesagt, ja, tendenziell. Waren
das immer die Chancen,
gut unterwegs. Aber die war zum Beispiel mal 2011 bei über 20 Euro schon und ist dann auf, waren das 2-3 Euro gefallen. Ja, das muss ich mir vorstellen, also 70-80%. Seitdem läuft sie aber eigentlich wieder ganz gut nach oben. Das, ich glaube, das große Problem war doch, dass sie hier diese Geschichte mit Osram, da haben sie doch diesen ganz großen Auftrag für dieses Micro-LED verloren. Genau, daraufhin gab es ja auch diesen riesigen, ich glaube, 20% Absturz nochmal, nämlich vor dieser Meldung waren sie eigentlich gar nicht weit vom Allzeithoch oder Jahreshoch entfernt, bei um die 40. Und jetzt haben sie sich eben seitdem im Endeffekt fast halbiert, weil dadurch auch der Ausblick auf 2024 gesenkt werden muss. Und ich glaube, die EBIT-Marge ist zwar sehr hoch, aber da waren die Erwartungen auch zum Beispiel noch höher. Und es gab unter anderem aber auch eine Aufstufung danach. Warburg hat gesagt, sie setzen dann auf ein starkes 2025, also diese nicht pessimistisch. Also diese Meldung von Exane BNP fand ich auch echt ein bisschen seltsam, muss ich sagen. Also von Outperform auf Underperform. Ich frage mich halt, woher er genau diese ganzen Informationen jetzt auch halt genau hat, der Herr, wie heißt der, Jungfleisch genau. Ja. Er hat halt gesagt, der Grund sei, dass der Hersteller von Elektronikchips von der Produktion von Wafern mit einem Durchmesser von 150 mm auf solche mit 200 mm übergingen. Und das dürfte anfangs vor allem auf Einzelwaferanlagen setzen, statt auf Anlagen für Massenproduktion, in der mehrere Wafer gleichzeitig beschichtet werden. Davon würde eben, darunter würde Extron dann im Endeffekt leiden, ja. Also.
Die Kunden sind eben auch viel im E-Auto-Bereich tätig. Das ist auch sowas, was man aktuell ein bisschen schwierig sieht, genau. Aber wie du schon sagst, also an der Stelle muss man sich jetzt halt die Frage stellen, wem glaubst du mehr? Dem Unternehmen an sich, die sagen, hey, wir stehen gut da. Sie haben auch von den Kunden positives Feedback bekommen. Oder ein Analyst. Also ich kann mir schwer vorstellen, dass der Analyst jetzt beim CEO von ON Semiconductor angerufen hat und gesagt, hey, wie sieht's denn aus? Extron-Anlage. Und der hat ihm dann einen Daumen nach unten gegeben. Fällt mir irgendwie sehr schwer zu glauben dann, ja. Also es ist natürlich ganz klar, sollte das jetzt tatsächlich der Fall sein, dass Extron da dann nicht die Wahrheit gesagt hat, dann könnte es ziemlich übel werden. Also wenn jetzt dann auf einmal in 2-3 Monaten die Nachricht kommt, sowohl Wolfspeed als auch ON springen ab als Kunden, das wäre natürlich ein herber Vertrauensverlust, ja. Aber Extron ist eigentlich ein gut geführtes Unternehmen, meiner Meinung nach, ja. Also es natürlich, also gerade solche Rücksetzer, die kommen nicht von ungefähr. Ich gucke mir die Sache auch nochmal ganz genau an. Wie gesagt, ich werde auch ein Video dazu rausbringen. Vielleicht ist es jetzt auch zu der Zeit schon draußen. Aber für mich aktuell eine sehr, sehr spannende Aktie, auf jeden Fall aus Deutschland. Gerade eben nicht nur aufgrund eben von der bewertungstechnischen Seite, sondern weil auch die Technologie an sich, also mit 75% Marktanteil, sie haben den ein oder anderen chinesischen Konkurrenten, den gibt es sowieso. Also das heißt, ihre Technologie, die ist jetzt nicht komplett einzigartig, wie es jetzt beispielsweise eben die EUV-Anlagen von ASML dann eben sind. Das könnte ihnen dann eben auch nochmal so ein Stück weit helfen. Es ist jetzt aktuell ein bisschen schwierig, aber für mich gibt es hier aktuell doch einige sehr positive Aspekte, die man mit berücksichtigen sollte. Aber es ist natürlich eine Aktie, wo du auch mal einen längeren Atem dann brauchst. Also das kann auch noch mal eine ganze Weile richtig eklig dann sein, ja. Also dass es da noch ein Stockwerk oder zwei nach unten geht, das ist auf jeden Fall nicht ausgeschlossen da. Aber wie ich finde, aktuell sehr interessante Aktie auf jeden Fall.
Ja, also wenn die Prognosen so eintreffen, du hast ja gesagt, die Umsatzspanne wurde ja gesenkt für 2024. aber trotzdem die untere Ende würde immer noch bedeuten, dass man zumindest konstant bleibt. Die Schätzungen liegen bei, glaube ich, 690 Millionen. Das wird dann immer noch solides Wachstum zeigen.
Das wären 10% knapp, ja, fast. Ja,
und 1,27 Euro Gewinn pro Aktie laut Schätzungen. Ja, also das wäre ja wirklich ein KGV unter 20. 2025 1,49 Euro. Also wenn das wirklich so kommen sollte, ja, dann wird die Aktie, glaube ich, richtig gut laufen. Aber da stehen halt gerade sehr, sehr viele Fragezeichen. Und ich habe ehrlich gesagt auch keine Ahnung, ob das realistisch ist oder nicht. Ich habe schon oft gelesen, jetzt immer, das Quartal war wieder schwächer, weil Exportlizenzen fehlen. Jetzt wurde dieses eine Projekt hier abgeblasen. Jetzt kommt noch so eine Meldung. Also für mich ist es halt kaum einschätzbar. Ne? Deswegen, also ich bleib da an der Seitenlinie. Aber ich werde jetzt auch nicht short gehen. Also du brauchst keine Angst zu haben.
Gott sei Dank, ja. Ja. Okay, gut. Dann würde ich sagen, wir haben es geschafft. Ihr könnt uns mal noch, was uns interessieren würde, wir sind ja in 2 Wochen live auf der Invest-Bühne und werden eine Folge von unserem Podcast abhalten. Was gibt's denn da für Themen, wo ihr sagt, hey, das fänden wir mal gerade so für eine Bühne mal sehr interessant, ja, außer einem Größenvergleich, weil ja, der ist gleich abgekanzelt. Ja, das ist
besser gekleidet, können wir doch machen, oder?
Ja, aber das sind ja alles Sachen, da spielst du halt ein absolutes Losing Game dann, ja. Also müssen wir uns mal ein bisschen was anderes einfallen lassen, ja.
Wir können
ein
Tasting machen von Spaghettis. Wir gucken mal, ob du wirklich die Barilla-Nudeln erkennst gegen diese El Greco oder wie die da heißen, ja.
Da kannst du vorher meine Zunge mit einem
Coca-Cola unterscheiden kannst.
Da kannst du vorher meine Zunge mit einem Schleifpapier abschleifen. Das würde ich trotzdem erkennen, allein schon vom Geruch her, ja. Schreibt uns doch gerne mal in die Kommentare rein, was ein cooles Thema mal für die Bühne wäre, weil wir selber haben tatsächlich noch nichts wirklich ausgearbeitet, wie immer eigentlich, ja, wir stellen immer
Programm. Ich wollte gerade sagen, war das von jemals anders?
Also ja, aber bei einer Bühne könnte es dann halt irgendwann peinlich werden, wenn man dann halt tatsächlich nichts mehr hat, weil hier kann man immer mal schnell so aus dem Computer sich noch was raussuchen, aus dem Internet. Das wird dann ein bisschen schwierig auf der Bühne. Deswegen sagt uns mal gerne unten, was ihr euch da vorstellen könnt und dann werden wir uns das mal anschauen. Deswegen vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Macht's gut.